Hyslop Uncut.
Schönen guten Tag. Spätestens seit den Korrektivveröffentlichungen Mitte Januar ist er wieder in aller Munde, der Kampf gegen rechts. Über diesen Kampf, das sogenannte Demokratiefördergesetz und die zahlreichen aus dem Boden sprießenden Meldeportale spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Dr. Christina Schröder.
Grüße, Herr Hüßlop, hallo.
Grüße, Frau Dr. Schröder. Ich habe es gerade eben eingangs schon gesagt, Mitte Januar, ganz große Aufregung, Korrektivberichterstattung über dieses Treffen in Potsdam, an dem unter anderem Mitglieder von AfD und CDU und Identitärer Bewegung teilgenommen haben. Danach in den Nachrichten und in der öffentlichen Debatte hat man ständig die Wörter Remigration und Deportation gehört. Meine Frage zum Einstieg ist, wie haben Sie denn die Zeit nach dieser Veröffentlichung erlebt?
Also, mein Eindruck war schon, dass bei diesem Treffen, auch wenn man jetzt die authentischen Berichte der Teilnehmer liest, schon es um die Frage ging, inwiefern Menschen mit Migrationshintergrund, die hier leben, inwiefern man es hinbekommen kann, dass die wieder in die Herkunftsländer oder die Herkunftsländer ihrer Vorfahren zurückgeschickt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass gesagt wurde, ja, aber natürlich müssen wir uns immer an geltendes Recht halten, dass das auch für die meisten Teilnehmer ganz klar war. Aber dass schon auch darüber gesprochen wurde, wie weit man denn da gehen kann. Also dass quasi der Subtext doch war, möglichst den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland zu senken. Und da ist natürlich schon ein ganz grundsätzliches Problem dabei. Denn wenn man anfängt, auch bei deutschen Staatsbürgern danach zu unterscheiden, ja, wer hat denn nun einen Migrationshintergrund und wer nicht, dann begibt man sich natürlich schon auf sehr dünnes Eis. Allerdings, da geht es dann schon los, würde ich sagen, gerade weil wir die deutsche Staatsbürgerschaft so ernst nehmen und klar ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist im Grunde er und auf Generationen auch seine Nachfahren wird hier in Deutschland bleiben. Gerade deswegen sollten wir sehr sorgsam damit umgehen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu vergeben. Und gerade da gab es ja jetzt in den letzten Monaten eine Reform, die wieder es noch einmal deutlich einfacher gemacht hat, sehr schnell deutscher Staatsbürger zu werden. Und da zum Beispiel würde ich schon mal einen ersten Punkt setzen und sagen, das halte ich für sehr kritisch, gerade weil die deutsche Staatsbürgerschaft so wichtig ist. Aber Sie haben ja gefragt, wie habe ich das empfunden nach dem Korrektivtreffen? Deswegen, den handelnden Akteuren, die da waren, ich traue denen eindeutig zu, dass sie da bis an die Grenzen dessen gegangen sind, was meines Erachtens innerhalb des demokratischen und Verfassungsbogens vertretbar ist. Ich traue ihnen auch zu, dass sie darüber hinaus gegangen sind. Dennoch muss man sagen, das waren einfach ein paar Leute, einige Sellner einflussreicher, manche total unbekannt. Und die haben sich getroffen und haben mal politisiert und ein paar Pläne geschmiedet. Das war trotzdem, was die politische Bedeutung angeht, im Grunde weitgehend irrelevant. Also was haben diese Leute zu sagen? Und deswegen habe ich schon die Reaktion darauf, die so tat, als stünde quasi eine zweite Machtübernahme des Nationalsozialismus kurz vor der Tür, habe ich als überzogen, teilweise auch hysterisch angesehen und teilweise auch ganz bewusst gesteuert, weil man quasi genau diese Stimmung bewusst erzeugen wollte, um vielleicht auch von anderen Themen und Debatten wieder abzulenken.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, also es war sehr, sehr eine erhitzte Stimmung und es kamen auch Vergleiche, die historisch, möchte ich mal sagen, mindestens schief waren. Also es war von der Wannsee-Konferenz 2.0 zum Beispiel die Rede, nicht? Ja. Aber was aufgefallen war, es war sehr viel mit Angst plötzlich gearbeitet worden. Also die Leute hatten Angst, wie Sie schon angesprochen haben, quasi morgen sind die Faschos an der Macht. Demokratie ist einfach weg. Und so wurde sich wieder auf den Kampf gegen rechts konzentriert. Wobei, was auch dann ganz schnell zu Debatten geführt hat, war Kampf gegen rechts, der Begriff an sich. Weil einige haben moniert, es heißt nicht Kampf gegen Rechtsextremismus. Warum eigentlich nicht?
Genau, also das sind auch die zwei Punkte, die ich hier sagen würde. Erstens muss man ja sehen, in den Monaten vorher war ja was passiert in Deutschland. Es hatte nach dem 7. Oktober der Attacke von der Hamas auf Israel und dann Demonstrationen in Deutschland, die stattgefunden haben, wo ganz eindeutig der muslimische Antisemitismus sich auf unseren Straßen ausgetobt hat. Den gab es auch schon die Jahre vorher, aber da wurde er wenig wahrgenommen. Jetzt war er im Bewusstsein aller. Und deswegen hatte es eine wesentlich kritischere Debatte über die ungesteuerte Migration der letzten Jahre gegeben. Plötzlich bis weit ins rot-grüne Lager hinein hieß es, ja, wir müssen Menschen, die hier nicht zu unseren Werten stehen, auch wieder abschieben, und zwar mit aller Entschiedenheit. Wir müssen dafür sorgen, dass die Migration wesentlich stärker gesteuert wird. Also plötzlich kam da einiges in Bewegung, was viele Jahre tabu war. Und dann kam Korrektiv. Und mein Gefühl war schon, dass nicht bei dem Einzelnen, der da auf die Straße ging, aber bei vielen, die sich ja auch überlegen, wie steuert man Debatten, was auch legitim ist in einem demokratischen Diskurs. Aber das hatte dann schon auch den Zweck, um quasi das, was in der Migrationsdebatte aufgebrochen war, wieder zurückzudrängen. Also es sollte plötzlich wieder jedes Kritische befassen mit Migration, mit mangelhafter Integration, mit Islamismus, mit dem Problem gerade junger muslimischer ungebildeter Männer, dass man die sehr schlecht integrieren kann, dass es da eine höhere Gewaltneigung gibt. Alle diese Dinge sollten quasi wieder zurückgedrängt werden, denn Korrektiv, Geheimkonferenz, die Faschos stehen vor der Tür. Das war schon so mein Gefühl. Und das halte ich für falsch. Da glaube ich, deswegen habe ich auch gesagt, ich gehe nicht zu einer solchen Demonstration, denn ich finde, dass wir uns überhaupt nicht von irgendeinem paar komischen Typen abhängig machen sollten, die sich da treffen und komische Dinge sagen, sondern das sind extrem essentielle Themen und darüber müssen wir politisch sprechen. Das ist der erste Grund, warum ich bei diesen Demonstrationen nicht beteiligt habe. Der zweite natürlich, aber das ist ja seit. Ich beschäftige mich jetzt seit 25 Jahren mit dem Thema und seitdem ist das auch Thema. Seit 25 Jahren heißt es der Kampf gegen rechts und zwar von interessierter Seite. Und das ist zu 99% derer, die so sprechen, bei denen ist das keine sprachliche Faulheit, sondern es ist genauso gemeint. Es wird quasi, es soll alles delegitimiert werden, was nicht links ist. Und da würde ich sagen, nein, sondern es ist legitim, rechts zu sein. Ich selbst würde mich nicht so bezeichnen. Ich bin, würde sagen, liberal-konservativ oder wenn man es angloamerikanisch anlehnt, center-right. Aber man darf recht sein. Man darf der Auffassung sein, es gibt nur zwei Geschlechter. Man darf der Auffassung sein, Migration muss massiv eingeschränkt werden. Und man darf auch der Auffassung sein, dass wir in eine Zukunft gehen sollten mit Atomkraftwerken und Verbrennerautos. All das darf man. Und dieser Versuch, eine ganz politische Lage, was ja je nach Umfrage wahrscheinlich so etwa die Hälfte der Deutschen, die ja so tickt, umfasst, zu delegitimieren, ist eine alte Sache, jetzt wieder neu gemacht, aber es war schon vor 20 Jahren falsch und es ist auch heute falsch.
Jetzt sind bei diesen Demos Hunderttausende auf die Straßen gegangen, teilweise in Städten. Dieses gegen rechts hieß ganz oft eigentlich synonym gegen die AfD. Jetzt hat man aber auch in nicht wenigen Fällen, Sie haben es schon angesprochen eigentlich, die CDU, die CSU und gar die FDP da quasi mit in den Topf reingeworfen.
Ja.
Wie fühlen Sie sich da als CDU-Politikerin, wenn Sie mit der AfD plötzlich in einem Topf landen?
Ich bin das gewohnt. Ich weiß, wie diese Szene tickt. In der Regel ist es dort auch genauso gemeint. Im Grunde schwingt dann noch die alte 68er-These mit, dass der Kapitalismus eine Vorstufe des Faschismus ist. Also da wird quasi gegen unser System gekämpft, gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung teilweise, gegen unsere marktwirtschaftliche Ordnung. Es wird quasi die These intoniert, dass unser System quasi per se zerstörerisch sei. Das kommt dann vor allen Dingen von radikalen Teilen der Klimaschutzbewegung. Oder dass unser System strukturell diskriminierend sei. Das kommt auch von der Identitätsbewegung, ne? Von der Identitätspolitik, von der Woken-Bewegung, könnte man sagen. Und ich würde beide Thesen ablehnen. Es gibt Probleme, aber gerade unsere westlichen liberalen Demokratien sind in einem ganz bemerkenswerten Maße auch zur Selbstkorrektur fähig und haben schon wie oft bewiesen, dass sie gerade solche Probleme dann auch angehen und Lösungen finden, die zum Beispiel die Diktaturen Osteuropas nie gefunden haben. Denken Sie nur, in welchem desolaten umweltpolitischen Zustand diese Länder waren, als 1990 die Mauer gefallen ist. Deswegen, aber das ist wenn Sie ganz auf die Metaebene gehen wollen, ist das die grundlegende These, die dort vertreten wird. Und auch die darf man vertreten, das gehört zur Meinungsfreiheit. Aber dann wundere ich mich, wenn dann zum Beispiel Teile meiner eigenen Partei da mitmachen. Ich verstehe, was da taktisch dahinter steht. Man will quasi nicht am Rande stehen. Vielleicht kann man das auch in dem einen oder anderen Fall taktisch ganz gut begründen, aber ich habe schon ein ganz grundsätzliches Problem damit.
Jetzt hieß es ja ganz oft, die Zivilgesellschaft ist auf die Straße gegangen bei diesen Demos. Wenn man sich aber, wie zum Beispiel in München, ganz offen dafür ausgesprochen hat oder dagegen ausgesprochen hat, dass Unionspolitiker teilnehmen, dann schließt man ja auch in dem Moment einen ganz ordentlichen Teil der Zivilgesellschaft aus, oder?
Ja, natürlich. Aber ich finde das, was in München passiert ist, ich fand das eigentlich ganz erfrischend. Da wurde es endlich wenigstens mal offen gesagt. Sonst ist es ja eher so subversiv. Also allein schon, wer den Claim wählt gegen rechts, der will nicht die bürgerliche Mitte dabei haben. Und wenn, dann nur eine bürgerliche Mitte, die sich bis ins Unkenntliche hinein quasi links verbiegt. Also quasi da ist Ruprecht Polenz noch so das Einzige, was man noch gerade so ertragen kann. Und wie gesagt, man kann gerne so ticken, aber dann bin ich nicht bereit, als CDU da mitzumachen und quasi diesen Leuten zu helfen, das Bild darzustellen. Sie stünden für die große Mitte der Bevölkerung. Das stehen sie nicht. Das sind linke Gruppen, die ihren Kulturkampf führen. Und da muss ich nicht dazu die Staffage liefern.
Wie wehrhaft ist denn unsere Demokratie, nachdem so viele Leute die Angst äußern, sie könnte morgen quasi weg sein?
Ich halte unsere Demokratie schon für recht wehrhaft. Unsere Verfassung ist, finde ich, schon wirklich klug komponiert. Man hatte da viele Dinge im Hinterkopf und weder Mütter unserer Verfassung haben es gut hinbekommen, quasi für solche Eventualitäten vorzubauen. Wobei ich schon offen sagen muss, gerade in den letzten Jahren, mache ich mir teilweise auch Sorge, gar nicht so sehr um unsere Demokratie, eher um unsere um unsere Grundrechte. Allerdings aus einem anderen Grund, wie der auf den Demos gegen rechts intoniert wurde. Ich habe Pandemiepolitik die habe ich als extrem verstörend wahrgenommen. Da wurden ganz grundlegende Freiheitsrechte einem kollektiven Gut untergeordnet. Und dabei hat man weitgehend Abwägungen, würde ich behaupten, verweigert. Also man hat quasi gesagt, etwas könnte helfen, das Virus einzudämmen, nennen wir Schulschließungen, und hat quasi sich verweigert zu gucken, was das aber an anderer Stelle für einen Schaden anrichtet. Ein Schaden, der vielleicht viel größer ist als das, was man mit der Maßnahme an Nutzen erreicht hat. Und das fand ich erschreckend und auch mit welcher Aggressivität da mit Kritikern umgegangen wurde. Und man ist auch sehr, sehr weit gegangen. Man ging nach meinem Empfinden ging man teilweise an den Kernbestand von Grundrechten, obwohl unsere Verfassung ganz klar sagt, der Kernbestand von Grundrechten, der darf nicht angetastet werden. Also wenn man Menschen allein sterben lässt, das nicht nur in den ersten Wochen, wo vielleicht noch vieles verzeihlich ist, sondern das wurde ja teilweise auch noch in 21 und 22 praktiziert. Wenn man Menschen alleine sterben lässt, ihre Angehörigen nicht reinlässt, das geht meines Erachtens an den Kernbestand von Grundrechten, in dem Fall sogar an den Kernbestand von Artikel 1 der Würde des Menschen, die eigentlich unantastbar sein soll. Also ich finde, das hat mich sehr erschrocken, das hätte ich in meinem Land nicht für möglich gehalten. Und jetzt habe ich das Empfinden, dass bei der Klimapolitik es in eine ähnliche Richtung gehen könnte. Auch dort wird Abwägung weitgehend verweigert, nach dem Motto, wir müssen alles tun, um CO2-Emissionen runterzubringen, koste es, was es wolle. Ich würde behaupten, die Kosten können da so drastisch sein, solche Verluste an Freiheit und Wohlstand bedeuten, dass sie mehr Schaden anrichten, als was durch Klimaschutzmaßnahmen gewonnen wurde, zumal ja immer die Frage ist, was es bringt, wenn Deutschland oder Europa hier isoliert was tun und der Rest der Welt nicht mitmacht. Und auch dieses, der Zweck heiligt die Mittel. Man darf Menschen drastische Dinge antun. Hauptsache der Zweck, das Ziel ist ein gutes. Da bin ich sowohl skeptisch, wenn es um Infektionsschutz geht, als auch um Klimaschutz. Nein, in einem freiheitlichen Rechtsstaat heiligt der Zweck niemals die Mittel, sondern es gibt einen Kernbestand von Grundrechten, der wieder unantastbar sein muss. Und das, glaube ich, wird eine große Debatte in den nächsten Jahren werden.
Unter dem Freiheitsgesichtspunkt, war da die Corona-Politik eine Blaupause? Sie haben jetzt schon Klimaschutz angesprochen, aber könnte man ja zum Beispiel auch auf den Kampf gegen rechts anwenden. War das dann schon eine Blaupause, was man machen kann, wie weit man gehen kann?
Naja, also meines Erachtens hat die Corona-Politik zumindest gezeigt, dass man sehr weit gehen kann. Mich hat auch überrascht, erstaunt, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass diese drastischen Maßnahmen, die so offenkundig teilweise zum einen auch unsinnig waren, alle Masken im Freien und das ganze Zeug, und andererseits aber auch so eindeutig humanitäre Werte verletzt haben, Alte isolieren, Kinder insgesamt, zumindest die Kinder in der Mittelstufe, fast ein Jahr Schule nehmen, mit lebenslangen Schäden teilweise. Das war, also ich habe mich immer gefragt, ticke ich hier jetzt komisch oder die anderen? Ich fand so offenkundig, dass hier was entgleist. Aber natürlich habe ich immer genommen, 70, 80% der Bevölkerung fand es richtig, oft haben noch 10, 15% gesagt, müsste noch viel härter sein. Offenbar ist da doch was. Ich weiß nicht, ob doch Adorno recht hatte, dass es so einen autoritären Charakter in Deutschland gibt. Aber offensichtlich, also wenn quasi der Staat und große Teile der Medien, die Kirchen, der Ethikrat, wenn die unisono etwas verkünden, dann sind doch sehr viele Leute bereit, da mitzumachen. Und dann wird recht wenig kritisch nachgefragt. Und wenn dann noch wirklich gezielt Angst geschürt wird, und das war ja in der Pandemie der Fall, da wurde Kindern gezielt in einem Papier des Bundesinnenministeriums wurde vorbereitet, Kindern die Angst zu machen, ihre eigenen Großeltern für deren Tod verantwortlich zu sein. Also wenn man gezielt so etwas macht, dann scheint das recht gut zu, dann hat es gut funktioniert, muss man sagen. Und das finde ich erschreckend. Da frage ich mich schon, diese Instrumente liegen jetzt auf dem Tisch. Und bisher gibt es auch keine wirklich kritische Aufarbeitung, von der ich mir erhoffen würde, dass dann am Ende die Erkenntnis steht, diese Instrumente dürfen wir so nicht wieder einsetzen. Mal gucken, ob die kommt. Wenn sie nicht kommt, sehe ich die Gefahr, dass es wieder eingesetzt wird.
Jetzt sollte man ja eigentlich nicht meinen, dass sowas nach Jahrzehnten Aufarbeitung, wie Diktaturen funktionieren, einfach so möglich wäre, wie Leute wieder so einfach auf die Rolle zu kriegen, sage ich mal. Woran liegt's? Warum schafft man es trotzdem, zum Beispiel mit Angst, immer wieder Menschen dazu zu bringen, über jedes Stöckchen drüber zu hüpfen?
Jetzt bei dem Vergleich mit Diktaturen zucke ich jetzt auch zusammen. Wissen Sie, ich kenne ja die meisten handelnden Akteure auch persönlich gut. Ich glaube, keiner von denen hatte Spaß daran, oder es war gar bewusst geplant, jetzt quasi hier möglichst massiv in Grundrechte einzugreifen. Das glaube ich nicht.
Das
Ich
war jetzt
war
vielleicht ein
vielleicht
Missverständnis. Das war
ein.
vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert.
Ja.
Was ich meinte, ist die Mechanismen, die dahinter liegen.
Ja,
Also
genau.
das Steuern über Furcht und dass das Mitlaufen und
Genau.
der Mechanismus, dass es einfacher ist, einfach einer Obrigkeit zuzustimmen, als dagegen zu sein. Und das sind ja Sachen, die haben wir ja in den Jahrzehnten danach immer wieder in Literatur, in Film, ständig in Bildungsarbeit aufgearbeitet, ohne Ende. Man sollte ja meinen, dass irgendwann man so eine vernünftige, gebildete Bevölkerung hat, die sofort sieht, ganz frühzeitig, wenn sich irgendwas in eine gewisse Richtung entwickelt und die dann gleich sagt, nee, stopp, halt, kennen wir alles noch, machen wir nicht mit.
Hätte ich eigentlich auch gedacht, aber man muss natürlich sehen, hier ging es ja quasi um für das Gute, nicht? Während NS-Zeit, DDR, da ging es ja für das Böse. Also jetzt mal so ganz schlicht, dass trotzdem, und ich würde ja auch behaupten, dass die Absicht derer, die da politisch bestimmt haben, die war, möglichst Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Sie haben halt leider nur einen Schaden gesehen und den anderen Schaden ignoriert und auch zunehmend bewusst ignoriert. Den Vorwurf würde ich schon machen. es waren ja Dinge, die lagen ja auf der Hand, also dass man Kindern und Jugendlichen damit auch psychische Schäden zufügt. Da brauchten sie kein Psychologiestudium, das war basales Wissen, ja. Insofern, man hat das schon billigend in Kauf genommen, würde der Jurist sagen. Hat die Debatte darüber weggedrückt, hat die, die das gesagt haben, so wie ich, diffamiert, verächtlich gemacht. Das hat man schon. Also nicht so. Aber vielleicht ist es wirklich so, quasi in früheren Zeiten hat man quasi gesagt, ihr müsst das jetzt so machen, das sagt die Kirche. Oder ihr müsst das jetzt so machen, das sagt ihnen, das müssen wir tun für unsere Nation. Oder ihr müsst das jetzt so machen, das müssen wir tun für den Kommunismus, nicht? Wahrscheinlich ist, was in Zukunft kommen wird, ihr müsst das jetzt so machen, das sagt die Wissenschaft. Das ist, glaube ich, das, was künftig das Motiv sein wird oder was künftig die Ansage sein wird. Und nun bin ich ja unglaublich dankbar, dass wir in unserer westlichen Welt mit unserer hochentwickelten Wissenschaft, also was haben wir alles wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verdanken? Nur der grundlegende Fehler, der passiert ist, der war meines Erachtens, dass man quasi Dinge von der Wissenschaft hören wollte, die die Wissenschaft gar nicht sagen kann, nämlich Werturteile. Die Wissenschaft kann Tatsachenaussagen machen. Also da finde ich, sollten wir es an diese fundamentale Unterscheidung Max Webers, die ist heute immer noch elementar. Die Wissenschaft kann sagen, wenn ihr Maßnahme A macht, Schulschließungen, dann glauben wir, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von X das zur Senkung der Infektionszahlen beitragen wird. So, das kann die Wissenschaft sagen. Und die Wissenschaft kann dann noch Aussagen machen über Nebenfolgen. Also sie kann sagen, aber wenn ihr Schulen über mehrere Monate schließt, wird die Zahl der psychischen Erkrankungen mit Wahrscheinlichkeit so um diesen und diesen Faktor hochgehen. So. Aber dann die Frage, machen wir das jetzt? Darf man das? Darf man Kindern quasi fremdnützig so etwas antun? Das ist ja die eigentlich moralische Frage. Das war ja immer klar, die Kinder selbst haben davon nichts. Die haben nur Schaden. Den Nutzen so hoffte man, die Gesellschaft, die Älteren, darf man das? Das ist eine grundlegende normative Frage. Da kann die Wissenschaft nichts zu sagen. Da kann ein einzelner Wissenschaftler zu eine Meinung haben, aber die hat dann keine höhere Güte als ihre oder meine Meinung. Und da muss dann die Politik, die ja mit einem Mandat vom Volk ausgestattet ist, muss sich hinstellen und sagen, wir finden, man darf das oder wir finden, man darf das nicht, aus den und den Gründen. So ist quasi die Grundidee, wie es funktionieren sollte. Und die Idee halte ich für richtig. Aber zunehmend haben wir die Tendenz, dass sowohl Wissenschaftler vorpreschen und sagen, ihr müsst ABC machen, ihr müsst die Schulen schließen, ihr müsst einen harten Lockdown machen. Damit maßen sie sich an, über Werturteile, über die normative Ebene mit ihrer bestimmten wissenschaftlichen Weihe sprechen zu können. Zutiefst antidemokratisch. Wissenschaftler übertreten damit eine ganz fundamentale Grenze der Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und Politik. Aber wir hatten auch immer Politiker, die das dankbar aufgenommen haben, denn so konnten sie ihren eigenen Anteil blass erscheinen lassen, so haben sie es besser durchgesetzt bekommen. Hört auf die Wissenschaft, nicht? Hört auf die Wissenschaft und dann konnte quasi die Politik tun, als wäre sie nur noch so eine Art Notar, der das umsetzt. Das war ein ganz übler, antidemokratischer Messianismus, der hochgefährlich ist, weil man ihn im Grunde bei so vielen Dingen künftig auch wieder einsetzen kann. Und ich würde behaupten, der Klimaschutz, es deutet sich an, hört auf die Wissenschaft und deswegen. Wir müssen das und das machen. Angeblich gibt es keine Alternative. Und so darf man dann auch an den Kernbestand von Grundrechten rangehen. Also diese Gefahr sehe ich ganz eindeutig.
Um vielleicht diesen Teil Corona kurz abzuschließen, noch eine Frage. Werden wir die Pandemiejahre politisch umfassend aufarbeiten? Oder, was manche bekritteln, wird er mehr so, ich sag mal, der Mantel des peinlich berührten Schweigens so langsam drüber gelegt?
Ja, jetzt im Moment gibt es ja jetzt wieder Anflüge einer Debatte, wobei ich finde, das, was die verantwortlichen Akteure da bisher abliefern, ist weitgehend lächerlich. Also So nach dem Motto, wir sind gut durch die Pandemie gekommen, ein, zwei kleine Fehlerchen, mein Gott. Und also da muss man ja zum einen sagen, wenn Lauterbach sagt, wir sind mit Kindern zu hart umgegangen, das war nicht wir. Es gab vielleicht vier, fünf maßgebliche Akteure in Deutschland, auch aus meiner Partei, die das entschieden vorangetrieben haben. Dazu gehörte Karl Lauterbach und dazu muss er schon stehen. Das ist das eine. Dann immer die Behauptung, man habe das nicht besser wissen können. Quatsch. Andere europäische Länder, nicht nur Schweden, auch Dänemark oder Schweiz, haben ja andere Wege ausprobiert. In der zweiten Welle hat kaum ein europäisches Land die Schulen noch so drastisch geschlossen wie Deutschland. Deutschland war, was die Schulschließungen angeht, europäisch mit an der Spitze. Man hat diese Erfahrungen aus anderen Ländern nicht wahrhaben wollen. Man hat sie herrisch vom Tisch gefegt, wenn von Leuten wie mir, die die Maßnahmen, ich habe die seit Mai 2020 kritisiert, dass auf diese Erfahrung hingewiesen wurde. Und vor allen Dingen bestimmte Dinge, die waren, das wusste man. Man wusste, dass solche drastischen Einschritte in die Lebenswelt von Jugendlichen, natürlich, Jugend ist eine psychisch vulnerable Phase. Und dass das Folgen hat. Also nehmen Sie nur ich habe schon früh in einer Talkshow gesagt, weil mir da schon ich erste Hinweise aus der psychotherapeutischen Praxis hatte, dass die Zahlen der Anorexie, der Magersucht, dass die in die, in die, in die, durch die, dass die durch die Decke gehen. Da wurde ich niedergemacht für auch in großen deutschen Medien. Es sei alles hysterisch und lächerlich. Inzwischen sind die Zahlen klar auf dem Tisch und wir wissen, zum Beispiel bei Anorexie, dass sie eine Todesrate von 10 bis 15% haben. Das heißt, hier werden Menschen, junge Menschen, sterben. Und ich hätte mir einfach nur so sehr gewünscht, dass das in einer Abwägung, ob man das machen kann, mit einbezogen wird. Aber da kann man sich heute nicht rausreden und sagen, das wussten wir nicht. Das war glasklar, lag das auf den Tischen. Es gab auch genug Leute, die darauf hingewiesen haben. Also wird es eine Aufarbeitung geben. Das, was im Moment ist, ist noch weit weg von der echten Aufarbeitung. Vielleicht, ist manchmal so mein Gefühl, muss es noch ein paar Jahre dauern. Nicht? Also vielleicht ist es so ein bisschen so. Nehmen Sie mal ein Beispiel, antiautoritäre Erziehung der 60er, 70er Jahre, die ja bis dahin ging, dass man versucht hat, sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen irgendwie zu normalisieren. Das war ja ein entsetzlicher Irrweg. Und heute ist darüber, haben Sie einen ganz großen Konsens, es war ein entsetzlicher Irrweg. Aber das wurde damals so praktiziert. Schon damals gab es welche, die gesagt haben, was macht ihr hier? Seid ihr wahnsinnig? Gerade von Seiten des Alice Schwarzer Feminismus. Gehört zur historischen Wahrheit dazu. Dann war quasi 10, 15 Jahre Schweigen, 20 Jahre Schweigen. Und dann kam das Thema wieder auf und dann hat sich dieser Konsens herausgebildet. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es bei Corona so ähnlich laufen, dass wir in 20 Jahren sagen, was haben wir da eigentlich getan?
Kommen wir mal von Corona zur Demokratieförderung, genauer zum Demokratiefördergesetz. Es ist geplant, dass jährlich 200 Millionen Euro an Initiativen gehen sollen, die Vielfalt, Toleranz und Demokratie fördern. Frage, die sich da vielleicht stellt, Frau Dr. Schröder, welche Initiativen sind denn das überhaupt? Was weiß man über die?
Auch über die weiß zumindest ich so einiges, denn ich kenne die ja alle, weil ich ja selbst mal als Familienministerin dafür zuständig war. Damals hat mein Etat allerdings rund 25 Millionen betragen. Jetzt sind wir fast bei der zehnfachen Menge. Daran sieht man also, dass hier unglaublich viel Geld da reingepumpt wird. Und ich glaube, wenn man mit diesen Initiativen reden würde und man wäre unter sich und offen und ehrlich, würden die selbst zugeben, diese Initiativen sind zu 80, 90% weit links positioniert. Manche sind einfach nur, würde ich sagen, links. Viele sind auch linksradikal oder linksextrem, ne? Also da kommen wir dann zu dem Narrativ, über das wir am Anfang gesprochen haben, dass dort quasi wirklich unser System an sich bekämpft wird und man sagt, wir brauchen den Systemwechsel. Der Kapitalismus ist das Problem, heißt das da dann. Und das sind diese Initiativen, die da in diesem Sinne agieren. Und deswegen, wenn die dann sagen, wir machen Kampf gegen rechts, dann meinen die das genauso. Und das habe ich ja schon gesagt, das dürfen solche Initiativen. Ich meine, müssen wir Konservative, wir Bürgerlichen uns vielleicht auch fragen, warum schaffen wir es denn nicht mal, ähnliche Initiativen mit unserer politischen Stoßrichtung auf die Beine zu stellen? Wir neigen immer dazu, diesen vorpolitischen Raum zu vernachlässigen und wundern uns dann, dass die anderen eine kulturelle Hegemonie haben. Aber die Frage ist halt, ist es Aufgabe des Staates, solche Initiativen zu fördern? Und da würde ich sagen, nein. Es ist mit Sicherheit nicht Aufgabe des Staates, Initiativen zu fördern, die versuchen, den legitimen Meinungskorridor in Deutschland immer weiter einzuschränken und bestimmte Positionen, die eindeutig von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, zu delegitimieren. Und genau das tun viele dieser Initiativen.
Knüpfen wir doch da mal ganz kurz an. Es gelingt Konservativen nicht. Warum?
Das habe ich mich schon oft gefragt. Also ich bin ja zumindest mal so eine Bürgerliche, die sich immer für dieses Thema interessiert hat. Vielleicht hat das was mit meinem Studium zu tun. Ich habe Soziologie, Geschichte und Philosophie studiert. Also ich finde Gesellschaftspolitik, eine sozialwissenschaftliche Perspektive faszinierend. Das ist das, was mich interessiert. Ich war halt immer so ein bisschen ein Unikum, weil ich halt trotzdem immer meine klare politische Auffassung hatte. Und da war ich, glaube ich, in den Seminaren, in denen ich da so saß, oft die Einzige. Aber es war damals, das Klima noch ein anderes. Das wurde durchaus respektiert, es war in Ordnung. Aber ich weiß schon bei vielen meiner ehemaligen Kollegen, dass sie sich quasi, dass man da gar nicht so ein großes Interesse für das Thema hat. Und das hielt ich jetzt wirklich für einen Fehler, weil ich würde mal sagen, in solchen gesellschaftspolitischen Debatten, man könnte auch sagen, Kulturkämpfe sind für mich was Normales, nichts Schlimmes. Ich würde sagen, eine Gesellschaft muss Kulturkämpfe führen. Aber da wird natürlich das Terrain abgesteckt, innerhalb dessen morgen Realpolitik stattfindet. Also wenn bestimmte Dinge nicht gesagt werden können und quasi niedergeschrien werden, zum Beispiel strikte Steuerung von Migration, dann wird das morgen auch nicht Realpolitik werden. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist ein Fehler. Gerade wir als Union müssen in gesellschaftspolitischen Fragen eigenständige Positionen entwickeln. Also nicht, ich würde jetzt mal ketzerisch behaupten, wie das in den letzten 15, 20 Jahren oft war, wir nehmen die grüne Position, ziehen 10% ab, das ist dann unsere. Das ist nicht so rasend überzeugend, sondern man sollte schon versuchen, eigenständige Positionen zu entwickeln und die dann im gesellschaftspolitischen Diskurs auch selbstbewusst zu vertreten.
Jetzt wurden diese Projekte 2015 im Programm Demokratie leben zusammengefasst. Sie haben schon gesagt, in Ihrer Zeit als Bundesministerin 25 Millionen, 2015 waren es 40 Millionen, mittlerweile sind wir dieses Jahr bei ungefähr 184 Millionen, glaube ich, das war die
Wenn
Zahl.
Sie noch andere dazu nehmen, sind Sie bei über 200, ja?
So, Kampf gegen rechts läuft also all die Jahre. Ist unausgesprochen auch so ein bisschen ein Kampf gegen die AfD, derweil wird die AfD immer stärker. Jeder schaut dieses Jahr, oder viele schauen dieses Jahr ängstlich in Richtung Ostdeutschland. Die Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg schauen ängstlich auf die Umfrageergebnisse mittlerweile der Sonntagsfrage für Gesamtdeutschland. Diese Partei wird immer stärker und wir pumpen hunderte Millionen mittlerweile in den Kampf rein. Bringt dieser Kampf also am Ende, dieses Stärken dieser Projekte am Ende nichts?
Also ich will nicht sagen, dass er gar nichts bringt, aber ich bin sehr skeptisch, ob der substanziell was bringt. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil, dass vieles, was da gemacht wird, steigert sogar die Überzeugung der AfD-Wähler, dass es richtig ist, was sie tun.
Inwiefern?
Also naja, gerade wenn sie merken, die dagegen die AfD kämpfen, kämpfen in Wahrheit eben auch gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, dann wird das aber wohl keinen der AfD-Wähler überzeugen, jetzt nicht mehr AfD zu wählen. Und dann diese antifaschistische Pose, diese moralische Überhöhung, jetzt auch auf der Berlinale, so ganz peinlich war das ja, wie man da auf dem roten Teppich da mutig Gesicht gezeigt hat, ne? Und später dann alle brav applaudiert haben, als Israel ein Genozid unterstellt wurde. Also das ist ja auch so eine Mischung aus naiv, opportunistisch, unpolitisch. Also ich fand das schon immer belustigend bis beschämend, was da abläuft. Deswegen, also, dass diese Projekte, also ich habe schon das Gefühl, es gibt, sie haben ja gerade in neuen Bundesländern, haben sie ja an vielen Stellen wirklich Rechtsextremismus, wo auch Menschen wirklich, gehetzt werden, gejagt werden, wo ihnen, sie in ihren Räumen aufgesucht werden, da finden Drohungen statt. Solche Szenarien haben sie ja, gerade auch wenn die bürgerliche Mitte weg ist. Da gibt es zum Beispiel dann Opferberatungsstellen, da hatte ich dann oft das Gefühl, okay, das ist schon sinnvoll, dass es da solche Anlaufpunkte gibt. Bei manchen kirchlichen Initiativen dachte ich auch, ja, ist okay, aber ich würde ganz grundlegend sagen, ich glaube, der ganze Ansatz, vor allen Dingen zu betonen, wogegen man ist, der ist jetzt natürlich erstmal, der macht was her, der ist medial gut verkaufbar, aber ich zweifle ganz grundlegend, ob der so nachhaltig ist. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu betonen, wofür man ist. Für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, für unsere parlamentarische Demokratie, auch mit ihren Parteien, ihren parlamentarischen Abstimmungsprozessen, für einen starken Rechtsstaat, für unabhängige Gerichte, Verwaltung, Polizei. Also das in den Mittelpunkt zu stellen. Aber das ist natürlich kein Zufall, dass man lieber betont, wogegen man ist. Denn bei einigen dieser Initiativen bin ich halt nicht so sicher, ob die sich jetzt wirklich so hinter, zum Beispiel bereit sind, hinter die Polizei zu stellen. Also deswegen, ich glaube, dass dieser konstruktive Ansatz der wesentlich sinnvollere ist. Und ich glaube, noch viel wichtiger ist, die Themen, die die AfD-Wähler bewegen, aufzugreifen. Also ich glaube schon, dass man über die AfD-Wähler, dass wir da so eine etwa eine Drittelteilung haben. Ich glaube, dass ein Drittel wirklich ein rechtsextremes Weltbild hat. Ich glaube, dass ein Drittel AfD aus Protest wählt und ein Drittel einfach bestimmte Themen hat und sagt, ich finde einfach bei den etablierten Parteien keine Lösung für diese Themen. Zum Beispiel Migrationspolitik, zum Beispiel die hohen Energiepreise, zum Beispiel der Umgang mit Corona. Das halte ich für die drei Großthemen, die dann der AfD weiter Wähler zu führen. Und ich würde ganz grundlegend sagen, es darf kein Thema geben, über das man nicht spricht. Oft wurde ja gesagt, in Wahlkämpfen darf man nicht über Migration sprechen. Das könnte, ne, das könnte ja irgendwie der AfD-Wähler in die Arme treiben. Ich halte das für komplett falsch. Man muss über Migration sprechen. Es bewegt die Menschen und es kommt dann auf die Differenzierung an. Es kommt durchaus auf den Ton an, beides. Aber das muss man dann machen. Und dann müssen die Menschen das Gefühl haben, dass man wirklich bereit ist, Dinge anders zu machen und zu versuchen, Themen zu lösen. Dann sind die Leute auch bereit zu akzeptieren, dass sich nicht alles sofort löst, dass Politik aus dicken Brettern besteht. Die Menschen sind ja schon verständig und kapieren das, aber sie müssen das Gefühl haben, dass es wenigstens in diese Richtung geht. Dann werden sie auch wieder gerade zur CDU zurückkehren.
Zumal es ja auch nichts bringt, wenn man Themen ausspart, aus Angst, es könnte der AfD irgendwie was nützen, Themen anfängt totzuschweigen und nützt damit dann der AfD letzten
Ja, das tut
Endes.
man. Bin ich ganz fest von überzeugt. Naja, sie haben aber immer noch sehr stark die Behauptung, damit würde man die Themen erst groß machen. Aber die Themen sind groß. Wir haben in den letzten Jahren eine massive, ungesteuerte, unkontrollierte Zuwanderung. Wir wissen, dass die meisten, die hierher kommen, auch wenn sie komplett illegal hierher gekommen sind, dass sie auf Dauer werden bleiben können. Deutschland hat seit Jahren eine Abschiebequote, eine reale Abschiebequote von unter 10%. Das heißt, 90% können dauerhaft hier bleiben mit allen Integrationsproblemen, die das mit sich bringt. Denn es sind ja überwiegend junge Männer. Wir wissen, dass junge Männer schwerer zu integrieren sind als Frauen, als Ältere, als Familien. Und es sind überwiegend ungebildete junge Männer. Und wir wissen auch hier, dass auch das ein massives Integrationsproblem gibt. Und es sind überwiegend junge, ungebildete Männer mit einem muslimischen Hintergrund. Und auch das zeigt die Empirie ganz klar. Bei Zuwanderung, bei jungen Männern aus muslimischen Ländern haben sie eine höhere Gewaltneigung als zum Beispiel welchen aus Ländern mit einem christlichen Hintergrund. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Muslim zu Gewalt neigt, aber wenn sie eine Stichprobe ziehen und die Gruppen vergleichen werden, sehen sie das ganz klar. Und das sind auch alles Dinge, das weiß doch jeder. Vielleicht Vielleicht ist jetzt nicht jeder so ganz präzise in Worte, aber im Grunde ist das doch allen klar. Und dann zu tun, als wäre das Problem nicht da und im Wahlkampf nicht drüber zu sprechen, das ist absurd, das ist, widerspricht dem Grundgedanken von Demokratie, von demokratischem Meinungskampf.
Jetzt haben Sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung schon angesprochen. Ein Bekenntnis dazu, beziehungsweise, wie es umgangssprachlich immer genannt wird, eine Extremismusklausel, fordern Union und FDP im Demokratiefördergesetz. Wie schon damals zu Ihrer Zeit gibt es allerdings SPD und Grüne, die stellen sich dagegen. Frage, warum?
Ja, genau. Ich habe das ja damals eingeführt. Das war ein großer Kampf. SPD und Grüne stellen haben sich dagegen und behaupten, das sei nee, es fehlt mir gerade das richtige Wort. Ach so, das sei ein Generalverdacht. Das wird dann immer behauptet. Und ich würde halt sagen, Moment mal, das mit dem Generalverdacht könnte ich ja noch verstehen, wenn es hier um Initiativen ginge, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Was weiß ich, Initiativen zur Aufforstung von Wäldern. Wenn man da dann fragt, ja, wie steht es denn mit eurem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann würde ich sagen, hä, was soll das? Aber hier geht es ja um Initiativen, die staatliche Gelder bekommen sollen, weil sie für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung kämpfen sollen. Und dann finde ich schon recht relevant die Frage, ob sie denn auch auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und dass es einen solchen Aufschrei gab, es gab Unterschriftenaktionen mit Tausenden von Unterschriften, das dürfe man nicht. Und es gab auch einzelne Initiativen, die diese Unterschrift verweigert haben. Aber das fand ich ja gut, denn da muss ich sagen, ja, Chapeau und genau euch wollen wir auch nicht mehr fördern. Also das finde ich eine solche Selbstverständlichkeit. Leider hat meine Nachfolgerin Manuela Schwesig diese Demokratieerklärung dann wieder abgeschafft. Und ich bin sehr froh, dass sie jetzt heute wieder im Zentrum der politischen Debatte steht. Mal sehen, ob es der FDP innerhalb der Ampel gelingt, das durchzusetzen.
Anknüpfend daran, Frau Paus ist momentan leicht verstimmt, weil die FDP die ganze Sache blockiert. Glauben Sie, das Demokratiefördergesetz kommt?
Ich verfolge das sehr genau, können Sie sich vorstellen, weil es ja quasi um einen alten politischen Ansatz geht. Habe doch einen gewissen Optimismus, dass es nicht kommt, dass die FDP hier standhaft bleibt. Da ist ja vor allen Dingen Linda Teuteberg, die ja eine extrem kluge, auch durchaus einflussreiche Liberale ist, die damit sehr, sehr präzisen Argumenten begründet, warum nicht. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie da die FDP ganz weitgehend auf ihrer Seite hat und auch eine beeindruckende Überzeugungsarbeit in den letzten Jahren geleistet hat oder in den letzten Monaten geleistet hat. Deswegen habe ich schon die Hoffnung, dass die FDP hier standhaft bleibt, gerade weil das Thema in den letzten Monaten auch groß geworden ist. Vor einem Jahr hätten die meisten FDP-Wähler damit noch gar nichts anfangen können. Jetzt gucken da schon einige sehr genau hin, weil ihnen klar ist, was da passiert. Wenn das Demokratiefördergesetz so käme, wäre mehr noch als heute, und heute ist es ja schon drastisch, auf Jahre zementiert, dass quasi extrem viel Geld, ich weiß auch, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass man mit den Förderungen sehr, sehr großzügig umgeht, weil man so viel Geld hat und gar nicht so viele Initiativen, sodass die Initiativen wirklich pro Initiative unglaublich viel Geld bekommen und auch nicht groß hingeguckt wird, was sie mit dem Geld machen, geschweige denn, dass mal eine wirklich sinnvolle wissenschaftliche Evaluation stattfindet. Also, wenn man dieses Demokratiefördergesetz so verabschieden würde, wäre das auf Jahre hinweg zementiert, was natürlich wiederum für Rot-Grün quasi Meinungsführerschaft bringt, denn dort wird ja also auf der inhaltlichen Ebene eine rot-grüne Deutung, eine rot-grüne Narrative werden damit ja etabliert und quasi mit einem staatlichen Siegel geadelt. Also sie sind da nicht mehr Teil des Meinungskampfs, sondern sie sind objektiv so. Und diese Initiativen arbeiten ja auch zum großen Teil daran, den Meinungskorridor zu verengen und bestimmte Dinge, die rechts der Mitte gesagt oder gedacht werden, quasi zu delegitimieren. Insofern würde das auch wirklich dazu führen, dass es für das bürgerliche Lager schwerer wird, politische Mehrheiten zu erringen. Und das glaube ich schon jetzt, dass die FDP sieht. Und ich habe eine gewisse Hoffnung, dass sie da standhaft bleibt.
Sie haben den Meinungskorridor schon angesprochen. Sprechen wir über Meinungsvielfalt, sprechen wir über Hass im Netz. Hass im Netz ist so ein Schlagwort, generell Hass ist ein Schlagwort mittlerweile geworden. Wir haben Hate Speech, also Hasssprache, die moniert wird. Wir haben Hass und Hetze, die immer wieder auftauchen. Oder wir haben eben das Schlagwort Hass im Netz. Jetzt muss ich mal fragen, Frau Dr. Schröder, was genau ist denn eigentlich aus juristischer Sicht Hass?
Da fragen Sie die Falsche. Ich glaube, dass dieser Begriff ganz bewusst so gewählt ist, dass er die Grenze zwischen strafbaren und nicht strafbaren Inhalten verwischt. Der ist genau deswegen so gewählt. Man will das. Denn nirgendwo in unserem Strafgesetzbuch steht ja, dass Hass verboten ist. Sondern was verboten ist, ist zum Beispiel Beleidigung, Volksverhetzung. Das haben wir ja klar normiert. Wenn dann aber immer wieder gesagt wird, wir müssen was gegen Hass und Hetze tun, will man genau das hinbekommen, einen Boden dafür bereiten, dass auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, also von dem, was noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, will man das delegitimieren. Nun sind das auch solche Aussagen, die wahrscheinlich ich auch zu 98% problematisch finde. Und wenn Freunde von mir so reden würden, würde ich sagen, was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Oder auch, das ist verletzend, was du da sagst. Lass das. Und trotzdem hat es einen guten Grund, dass es einen Unterschied zwischen dem gibt, was jeder Mensch für sich selbst definiert oder was eben der Staat wirklich verbietet. Das, was der Staat noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, als von der Meinungsfreiheit gedeckt ansieht, ist aus gutem Grund weit gefasst. So muss das sein in einem freiheitlichen Rechtsstaat. Und dass jetzt versucht wird, quasi darunter zu gehen und diese Dinge zu unsagbar zu machen, ist genau dieser Versuch, den Meinungskorridor zu verengen. Und dafür sind Hass und Hetze zentrale Kampfbegriffe, die ich deswegen auch so bewusst nicht verwende.
Jetzt haben Sie vorhin schon die Zweigeschlechtlichkeit angesprochen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt nur Mann und Frau, ist das schon Hass?
Quatsch natürlich nicht. Das ist, biologisch werden Sie da unter Biologen eine große Mehrheit, vielleicht sogar 80, 90%, wenn die sagen, ja natürlich, was auf der Identitätsebene wiederum stattfindet, ist ja eine ganz andere Frage. Zu behaupten, es gäbe keine zwei Geschlechter, kann man nur, wenn man behauptet, Biologie spielt für die Frage Geschlecht keine Rolle. Wenn man auf den Standpunkt stellt, ja, dann kann man vielleicht behaupten, es gäbe auf der Identitätsebene 500.000 Geschlechter, keine Ahnung. Nur dann wird es halt komplett subjektiv und hat keinerlei Objektivierbarkeit mehr drin. Aber wenn man davon festhält, dass Geschlecht ein Konzept ist, das auch, ich würde sagen, maßgeblich etwas mit Biologie zu tun hat, dann kommen sie von den zwei Geschlechtern nicht weg. Und daran ändert auch die Tatsachen von Transsexualität und von Intersexualität ändern daran überhaupt nichts. Aber dass so etwas dann schon wie, es gibt nur zwei Geschlechter, zum Beispiel im Fußball dass da Fans eine Strafe von 18.000 Euro aufgebrummt bekamen, weil sie diese Transparente gehisst haben. Das zeigt ja, wie absurd verengt die Debatte inzwischen schon ist. Wobei, ich beobachte das ja mit einer gewissen klanheimlichen Freude. Ich habe überhaupt keine Aktien drin bei Fußball, aber das verfolge ich jetzt schon, wie jetzt auch andere Fanblogs jetzt auch entsprechende Transparente hochhalten. Es gibt nur zwei Geschlechter und ich bin mal sehr gespannt, wie lange der DFB das jetzt durchhalten will, da diese Strafen zu verhängen. Das passiert halt, wenn der DFB glaubt, mal ganz unglaublich woke sein zu müssen und sich auf dieses politische Terrain begibt. Also da gucke ich mit Amüsement zu.
Wobei das natürlich für Betroffene sehr, sehr harte Konsequenzen auch im echten Leben haben kann. Wir erinnern uns zum Beispiel an Frau Vollbrecht, Biologin,
Ja.
die auch schon hier in der Sendung zu Gast war, die ja dann wirklich gemobbt wurde ohne Ende danach. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Ich habe es eingangs schon gesagt, es schießen momentan diese ganzen Meldestellen online, wie die Pilze aus dem Boden. Bekannt zum Beispiel Meldestelle Antifeminismus oder Respect. Frage, was ist eigentlich das Ziel dieser ganzen Portale?
Das Ziel dieser Portale ist das, was wir eben besprochen haben, Dinge unterhalb der Strafbarkeitsgrenze unsagbar zu machen. Also zum Beispiel schauen Sie sich die Meldestelle Antifeminismus der Amadeo-Antonio-Stiftung an. Die sagen genau das. Die sagen, wir wollen auch oder wir fordern euch auch auf, Dinge zu melden, die nicht strafbar sind. Und da habe ich also ganz viele, ganz grundlegende Kritikpunkte dran. Erstens, was soll das? Das ist eine private Stiftung, die es ja trotzdem ist, auch wenn sie, dass die so etwas machen, sich so etwas anmaßen. Da kann man auch sagen, okay, das darf man im freien Land, darf man wahrscheinlich auch. Aber was soll das bitte, dass sie dafür staatliche Gelder bekommen? Und diese Meldestelle ist vom BMFSFJ finanziert. Quasi eine Denunziationsplattform für Dinge, die der Amadeo-Antonio-Stiftung nicht fortschrittlich genug erscheinen. Also wenn Sie mal schauen, welche Beispiele da aufgelistet sind. Zum Beispiel, wenn man sich an Aktionen und Demonstrationen gegen die Gendersprache beteiligt. Also ich habe da neulich auch einen Aufruf von Linguisten unterschrieben. Vielleicht sollte ich mich selbst anzeigen bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also, oder, also was Sie da an Beispielen finden, ist absolut haarsträubend. Sie finden dort eben nicht nur Gewalt und Co., sondern sie finden dort auch Kritik an der Arbeit von Gleichstellungsbeauftragten, Kritik an der Gendersprache, transphobe Aktionen. Und wir wissen ja, transphobe Aktionen beginnen eben für viele schon bei der Aussage, es gibt biologisch nur zwei Geschlechter. Und dann wird ja auch so getan, und das finde ich auch schlimm mit diesem intellektuellen Taschenspielertrick, kommen die ganz oft durch, wird fast nie aufgespießt. Dann wird da ja auch so getan, als sei beispielsweise Feminismus Staatsdoktrin. Also wenn Sie einem Meldeportal Antifeminismus machen, muss man sich ja klar machen, dann sagt man damit ja, dass quasi Feminismus das ist, wofür dieser Staat steht. Und dann sage ich, ne, stimmt nicht. Dieser Staat, selbstverständlich ist Feminismus eine völlig legitime und auch wirkmächtige Bewegung in diesem Land. Aber dieser Staat ist nicht feministisch. Feminismus steht nicht in unserer Verfassung. In unserer Verfassung steht Gleichberechtigung. Und ganz bewusst auch, das hat man damals auch, das war eine große Auseinandersetzung, man hat sich bewusst für Gleichberechtigung entschieden und nicht für Gleichstellung. Insofern, man darf nicht feministisch sein. Wenn es darum ginge, quasi Gleichberechtigung anzugreifen, das wäre was anderes. Dann würde man sie wirklich gegen unsere Verfassung agitieren. Aber wenn Sie sagen, ich stehe voll und ganz für Gleichberechtigung, aber ich halte Gleichstellung, Feminismus halte ich für aus diesen und diesen Gründen problematisch, dann dürfen Sie das. Aber wenn Sie eine Meldestelle Antifeminismus machen, dann tun Sie so, als sei Feminismus Staatsdoktrin. Und ganz oft, da müssen Sie mal drauf achten, finden Sie Antifeminismus in einer Reihe mit Rassismus. Jetzt fällt mir nichts weiteres ein, aber wenn Sie Rassismus und Antifeminismus in eine Reihe stellen, dann behaupten Sie damit, dass Feminismus quasi, dass das etwas ist, was eine staatlich objektive Haltung ist. Und das ist so in Deutschland nicht.
Jetzt hatte die Amadeo-Antonio-Stiftung, wenn ich mich richtig erinnere, auch Querfeindlichkeit damit aufgezählt, neben
Na, klar.
Antifeminismus und Rassismus und Sexismus.
Sehr genau.
Was mich noch interessiert ist, wir hatten jetzt schon darüber geredet, es geht ja um Dinge, wohlgemerkt, die sind unterhalb der Strafbarkeitsgrenze.
Ja.
Also es geht nicht um eine offene Beleidigung oder sonst irgendwas. Dass so viele Portale aus dem Boden sprießen, dass so viele Meldungen eingehen, zeugt das von einer besonderen Lust der Deutschen am Bespitzeln der anderen?
Ob so viele Meldungen eingehen, das weiß ich gar nicht. Also da bin ich auch immer skeptisch, erstens was die Zahlen angeht und dann, was heißt das schon, wenn da jetzt mal 250 oder auch 2500 Meldungen gemacht wurden, was heißt das bei einem 80-Millionen-Volk? Also ich glaube, dass das ein absolutes Nischenphänomen ist und dass auch die Meldungen selbst gar nicht das Wichtige sind. Was, ich weiß auch nicht, was damit gemacht wird, ob die gelocht und abgeheftet werden. Ich weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich werden wieder Studien gemacht werden, die sagen, wie schrecklich alles ist und dass wir deswegen mehr Geld brauchen. Das wird damit gemacht werden. Aber man muss sich einfach klar machen, das macht etwas auf einer mentalen Ebene, wenn es solche Meldestellen gibt. Und wenn auch bekannt ist, dass es solche Meldestellen gibt, dann werden sich manche Menschen davon einschüchtern lassen. Und das führt dann genau zu dem Gefühl, was ja auch in Umfragen immer klar zum Ausdruck kommt, dieses, man darf nicht mehr alles sagen. Das ist ja stimmt, auf einer rein rechtlichen Ebene stimmt das ja nicht. Die Grenzen der Meinungsfreiheit wurden in den letzten Jahren, wenn ich das richtig überblicke, nicht eingeengt. Die sind immer noch da und Unsere Gerichte stehen auch zu diesen Grenzen. In der Pandemie würde ich da so ein paar Abstriche machen bei dieser Aussage, aber im Großen und Ganzen würde ich das nach wie vor behaupten. Also das ist keine rechtliche oder institutionelle Frage, wenn Menschen das Gefühl haben, sie können nicht mehr alles sagen. Aber woher kommt dieses Gefühl? Es kommt daher, dass sie das Gefühl, dass sie denken, wenn sie zu bestimmten Themen was sagen, und das ist im Grunde ist das Migration, alles rund um Migration, alles rund um Klimaschutz und alles rund um Geschlecht, Sexualität, Identität, dass wenn sie da Dinge sagen, dass ihnen nicht normal widersprochen wird, auch heftig widersprochen wird, was ja im Meinungskampf was Normales ist, sondern dass sie quasi als Person niedergemacht werden, fertig gemacht werden, verächtlich gemacht werden. Und da müssen sie schon sehr stark sein, um sowas auf sich zu nehmen, gerade wenn es dann auch noch mit einer gewissen medialen Öffentlichkeit abläuft, in sozialen Netzwerken oder gar sie in großen Tageszeitungen oder Sendungen im Fernsehen auftauchen. Das ist schon was, das kann Existenzen vernichten. Und das kann sie auch viele Jahre lang zu jemandem machen, der aus dem quasi aus der öffentlichen Debatte und ausgeschlossen ist, der vielleicht sogar seinen Beruf verliert. Also das kann drastische Konsequenzen haben. Und das ist der Grund, warum Menschen das Gefühl haben, sie können nicht mehr alles sagen. Und da spielen diese Meldestellen eine ganz entscheidende Rolle.
Ja, zumal ja auch ganz gerne mal schnell an den Arbeitgeber rangetreten wird,
Genau.
ob jetzt Taggen im Internet oder Post oder wie auch immer, hat man ja zum Beispiel auch bei Frau Vollbrecht gesehen, damals mit der Uni. Die Frage zum Schluss, Frau Dr. Schröder. Anknüpfend daran, jeder erinnert sich noch an die letzte Wetten, dass-Sendung mit Thomas Gottschalk. Und er sagte zum Schluss, dass es auch mittlerweile ihn erreicht hat. Er sagt, inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen. Und das ist auch keine tolle Entwicklung. Die Frage ist also, Frau Dr. Schröder, wie gefährlich sind diese Meldeportale, sind dieses Einengen des Meinungskorridors und ist auch diese Angst, diese existenzielle Angst, die dann viele Menschen auch haben, noch für die freie Meinungsäußerung hier im Land?
Das ist gefährlich. Das führt dazu, dass sich quasi Art Parallelgesellschaften entwickeln. Man sagt an der einen Stelle das und an der anderen das. Das führt ja auch dazu, dass das quasi das ganze Spektrum an politischen Möglichkeiten überhaupt nicht mehr offen debattiert wird, mit Vor- und Nachteilen abgewogen wird, wie ich es mir ja eigentlich wünschen würde, sondern dass quasi ein bestimmtes Spektrum tabuisiert ist und gar nicht mehr angeguckt wird. Also damit wird eine Gesellschaft auch weniger, ja, schlechter darin, ihre eigenen Probleme zu lösen, auf Dinge zu reagieren, agil zu sein, sich selbst zu korrigieren, wenn quasi das, was als politisch legitim erscheint, immer weniger, immer schmaler wird. Ich bin allerdings ganz optimistisch, dass wir gerade erleben, dass sich das wieder dreht. Ich glaube, wir stehen am Anfang vom Ende der grünen Hegemonie. Das wird noch ein langer Weg. Das hat sich sehr stark eingegraben, gerade da, wo Meinung gemacht wird, ne? In unsere Schulen, Universitäten, vor allen Dingen Schulen, gar nicht so sehr Universitäten, Kulturbetrieb, Medien, NGOs, Kirchen. Also da wird weitgehend ein ähnliches Lied gesungen. Aber es gab schon immer unabhängige Geister, die das anders gesehen haben und auch anders artikuliert haben. Erstens, und im Moment habe ich schon auch das Gefühl, dass immer mehr Menschen sagen, nee, so nicht. Auch jetzt langsam auch Leute, die eher unpolitisch sind, die vielleicht gar nicht so sehr das bisher wahrgenommen haben, die mich vielleicht noch vor 3, 4 Jahren sagen, Christina, was nimmst du da wahr? Also ja, die sagen jetzt doch, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, geht so nicht. Also da habe ich das Gefühl, da gibt es gerade eine Entwicklung in die andere Richtung. Und ganz grundsätzlich, ich glaube schon auch an Wellenbewegungen in der Geschichte, deswegen bin ich recht optimistisch. Uns stehen da gute Jahre bevor, wenn man so tickt wie ich und andere.
Also ein optimistischer Ausblick zum Schluss. Wir sind für heute hier am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, hat mir Spaß gemacht.